Ja, guten Morgen nochmal. Cool, dass ihr alle da seid. Ja, Jörg und ich hatten so besprochen, dass ich heute predige und er sich ausruht. Gut, jetzt hat er sich an der Gitarre ausgeruht, 45 Minuten lang. Aber da ich ja selber auch Worship mache, weiß ich, dass es doch auch anstrengend ist. Also danke, Jörg. Ja, es gibt so Tage, da fühlt man sich nicht so nach eine Predigt halten. Heute ist definitiv einer davon. Ich habe gestern Laura ins Krankenhaus gebracht, meine Frau. Also für die, die mich nicht kennen, ich bin Stefan. Ich bin hier Jugendpastor in der Gemeinde. Schon ja, etwas länger. Ich habe schon viele so Predigten, Andachten und so weiter gemacht, muss ich sagen. Und es gibt immer mal wieder so Momente, wo man sich also wirklich nicht so danach fühlt. Oder ihr kennt das auch, Lobpreis, ne? Gott loben, ne? Gott singen, so, ne? Das gibt immer so Tage, wo man denkt so, oh Mann, wie soll ich das jetzt machen in meiner Situation? Ich hatte das auch schon öfter. Also zum Beispiel, musste gerade ein bisschen dran denken, als meine Großmutter gestorben ist vor ein paar Jahren, das war direkt im Sommer. Meine Großmutter war so wie, keine Ahnung, wie meine zweite Mutter für mich, weil wir haben bei ihr gewohnt und so. Und ja, wir waren eine Familie und direkt danach war unsere Teenie-Freizeit. Also sie ist sozusagen gestorben. Und wir mussten dann direkt nach Heroldegg fahren auf Jugendfreizeit und ich war dummerweise sozusagen der Prediger. Das war so eine Woche, ne, wo man sich echt nicht so gefühlt hat, wie ich predige jetzt, ne. Aber Gott ist so gut, ne, und hat mir damals auch sehr geholfen und mein Herz echt war wie so ein Eisklotz. Und er hat es aber aufgetaut in dieser Woche wieder. Und ja, oder vor 2 Jahren in Heroldegg, wo mich eigentlich hauptsächlich die Frage beschäftigt hat, warum habe ich eigentlich keine Kinder? Und warum klappt das nicht bei uns? Und da fühlt man sich auch nicht gerade nach, ich predige jetzt mal ein, sondern das sind so Momente, wo man eigentlich nicht nach vorne gehen will und predigen. Und heute ist es eigentlich auch so, aber trotzdem ist Gott gut und trotzdem denke ich, hat er mir was aufs Herz gelegt in der Vorbereitung und vergebt mir, wenn ich ab und zu mal ein bisschen gähne oder so. Ich bin erst um 11:30 wieder aus dem Krankenhaus rausgefahren und ich hatte mich zum Glück schon vorher ein bisschen vorbereitet. Schlag mal Johannes mit mir auf. Ja, trotzdem ist Gott gut und egal, was alles so passiert, das bleibt. Gott bleibt derselbe. Johannes Kapitel 1. Peter hat ja so wunderbar eigentlich so eine grundlegende Dinge nochmal uns verklickert, die letzten beiden Sonntage. Sachen, die wichtig sind. Und zwar Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Darüber hat Peter viel gesagt und gepredigt und wir haben wahnsinnig viele Bibelstellen ja, nachgelesen und gehört, die genau das bestätigen, dass Jesus Gott ist. Jesus ist das Wort, Jesus ist Gott. Und dann hat Peter letzten Sonntag darüber geredet, dass das Wort Fleisch geworden ist, dass Jesus Mensch geworden ist. Auch das ist wahr. Jesus ist Gott und Jesus ist auch Mensch. Und wir haben gehört, dass durch Jesus alles erschaffen wurde, dass er von Anfang an war. Nicht, dass er am Anfang erschaffen wurde, sondern Jesus war von Anfang an da, weil Jesus Gott ist. Hat er diese ganze Erde mit erschaffen. Er hat sie erschaffen. Es ist seine Erde. Und ich will auch aus Johannes 1 was predigen, und zwar mein Satz in diesem ganzen Kapitel, wenn ich das mal so sagen darf, mein Satz oder der Satz, der mich eigentlich mein ganzes Glaubensleben lang echt immer wieder heftig rüttelt und bewegt innerlich, ist der Vers 10. Nein, Vers 11. Aber wir lesen einfach auch mal Vers 10. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn, das ist das, was ich gerade gesagt habe, und die Welt kannte ihn nicht. Und jetzt kommt dieser überaus dramatische, tragische Satz, Vers 11, dieser Vers, der meiner Meinung nach alles komprimiert und zusammenfasst, all die Tragik von dem, was jetzt Johannes dann noch ausführlich in seinem Evangelium erklären wird und darlegen wird, der Dynamit, der Zündstoff, die Geschichte an sich ist hier in Vers 11 komprimiert auf ein, zwei Sätze, Vers 11 und Vers 12. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist mit das Wahnsinnigste und Grausamste, wenn wir die Evangelien lesen, diese Ablehnung von Jesus, dass Jesus in das Seine kommt, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Und in Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich will genau über diese beiden Verse heute predigen und dass wir ein bisschen so darüber nachdenken und meditieren, über diese beiden Verse. In Vers 10, wie gesagt, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und dann in Vers 11, und er kam in das Seine. Jesus kam in das Seine. Als Jesus auf die Welt kam, kam er in seine Welt. Er kam nicht in eine fremde Welt. Er kam nicht auf einen außerirdischen Planeten. Er kam nicht auf den Mars oder auf die Venus oder er landete auch nicht auf dem Mond. Er landete in seiner Welt. Das war seine Welt. Diese Welt ist Gottes Welt. Und wenn Gott diese Welt besucht, dann besucht er seine eigene Welt. Das ist die Welt, die er sich ausgedacht hat. Das ist die Welt, die er auf seinem Herzen hatte, die er schaffen wollte, wo er sich darüber gefreut hat, diese Welt zu machen. Und wir sind die Menschen, oder die Menschen an sich, dass Gott wollte das, Gott wollte uns. Gott sagte, hey, lass uns das machen. Ne, wir lesen das in 1. Mose, lass uns Menschen machen. Er kam also nicht als Alien hierher, in dem Sinne, dass das ein fremder Planet für ihn wäre. Nein, er kam in das Seine, er kam auf seinen Planeten. Er kam sozusagen in das Haus, was er gebaut hatte. Nicht in ein fremdes Haus, er kam in sein Haus. Das hier ist seine Welt. Er kam in das Seine. Man kann auch wirklich sagen oder übersetzen, er kam nach Hause. Er kam nach Hause. Jesus kam nach Hause, als er hier geboren wurde, als er auf diese Welt kam, war es so, als ob Gott nach Hause kommt. Nicht als ob er verreist ist. Er kommt nach Hause. Stellt euch einen Mann vor, der nach Hause kommt. Aber alles, was, wenn er die Tür aufmacht, alles, was ihm von seiner Familie entgegenschlägt, ist, geh weg, hau ab, raus hier. Stellt euch das vor, ein Mann kommt zu seiner Familie, vielleicht nach Jahren. Er kommt nach Hause und freut sich, aber die Seinen nehmen ihn nicht an. Seine Familie verstößt ihn und sagt, geh weg. Wir wollen dich hier nicht haben zu Hause. Das hier ist nicht mehr dein Zuhause. Du gehörst hier jetzt nicht mehr hin. Raus. Und das war die Ablehnung und das ist letztendlich das Tragische an diesem Vers hier. Jesus kommt in sein Zuhause, in seine eigene Welt, von ihm erschaffen. Wenn ihr so wollt, mit seinen eigenen Händen erschaffen. Wir selber, seine Schöpfung, seine Kreation, der Mensch, sein Meisterwerk, seine Kinder. Aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist so verrückt, das ist schrecklich, das ist grausam. Aber das heißt nicht nur, dass er in seine Welt kam, hier in Vers 11, er kam in das Seine, heißt auch, er kam in sein Volk. Wenn wir lesen, er kam in das Seine, heißt es vor allen Dingen, er kam in sein Volk. Er kam nicht nur in seine Welt, er kam sogar auch in sein eigenes Volk. Denn in dieser Welt, die ihm gehört, hatte er sich auch ein Volk sozusagen bereitet, wenn man so sagen will. Er hatte hier ein Volk. Ein Volk, das er besonders segnen wollte. Ein Volk, was er zum Licht machen wollte für alle anderen Völker. Damit alle ihn sehen können, damit alle Gottes Herrlichkeit sehen können, hatte er sich ein kleines Mini-Volk. Wirklich nichts Großes. Ein ganz kleines Völklein. Nicht besonders mächtig. Kein reiches Volk. Ein kleines Mini-Volk. Unbedeutend. Ein Volk, was... Am Anfang war es gar kein Volk. Am Anfang war es ein Mann und seine Frau. Abraham. Ein unfruchtbarer Mann, beziehungsweise eine unfruchtbare Frau, sogar auch das noch. Es war nicht mal die Chance auf ein Volk. Und Gott, ja, von Anfang an war das sein Projekt, sein Volk, Abraham und Sarah. Und dieses Volk, das war sein geliebtes Volk. Das war sein Baby, sozusagen, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob ihr auf der Arbeit oder in der Schule irgendwie so euer Baby habt. An der Schule wahrscheinlich eher nicht so. So ein Projekt in eurer Schule, was ihr gerade so macht, was ihr echt voll liebt. Das ist selten, glaube ich, als Schüler, dass man mal irgendwie eine Aufgabe vom Lehrer kriegt, wo man sagt so, ja, das ist genau mein Ding. Ich mache das jetzt und ich mache das voll gut und ich stecke voll meine Energie da rein und dann kriege ich eine Eins und ach, ist mir eigentlich auch egal, ob ich eine Eins kriege, weil das macht mir ja so einen Spaß. Das ist so voll mein Baby, dieses Referat. Das ist mein Baby. Ja, da habe ich, in dieses Referat, da habe ich so viel Herzblut reingesteckt, so viel Vorbereitungszeit. Ich habe so viel recherchiert. Das ist, und wenn das dann crasht oder die anderen Klassenkameraden zu blöd sind, die mit mir da zusammenarbeiten, dann regt mich das ja tierisch auf. So, ihr macht mein Baby kaputt. Das ist, egal. Oder auf der Arbeit, ihr habt so ein Projekt, ein Lieblingsprojekt auf der Arbeit, wo ihr sagt so, das habe ich mit aufgebaut. Das war meine Idee. Das ist mein Baby. Das habe ich ins Leben gerufen. Und ich habe das geprägt. Und ich habe dafür gesorgt, dass es läuft. Und ich habe da echt Energie reingesteckt. Und ja, wie sehr fiebert man dann mit seinem Baby? Wie sehr beobachtet man dann, wie es läuft, wie es sich entwickelt? Man fragt jede Woche, guckt man, läuft es nicht? Wie kommen die Leute damit zurecht? Kommt das Ganze gut an? Und Gottes Volk, das war sein Baby, das war sein Projekt, das war sein, ja, und im Alten Testament sagt Gott auch direkt, das sind meine Kinder. So sehr ist das sein Baby, dieses Volk, die Seinen sind so sehr in sein Herzen drin, dass es wie seine Kinder sind. Und in 5. Mose 14, müsst ihr nicht aufschlagen, lesen wir zum Beispiel 5. Mose 14, 1, da sagt Gott, ihr seid Kinder des Herrn eures Gottes. Ihr seid Kinder. Versteht ihr das? Ihr seid nicht nur mein Volk, ihr seid meine Kinder, wenn ihr so wollt. Ich gehe jetzt auch nicht einfach zu David und sage, David, du bist nicht nur mein Dude, du bist mein Kind. Das würde ihn wahrscheinlich etwas irritieren, wenn ich das sage. Auch wenn ich vielleicht, ich bin nicht 10 Jahre älter als du. Ich bin nicht mal 10 Jahre älter als er. Vielleicht ist es auch ein bisschen das Problem mit dem Altersunterschied, dass wir nicht weit genug auseinander sind. Aber ne, wenn man jemand sagt, du bist mein Kind, das ist doch was anderes, als wenn man sagt, du bist mein Freund oder du bist mein Kumpel oder du bist mein Dude. Du bist mein Kind. Ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. 5. Mose 14. Denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist, aus allen Völkern, die auf Erden sind. Oh, und es gibt viele Völker. Auch damals gab es schon viele Völker. Und dieses eine Volk hat Gott sich auserwählt und gesagt, ihr seid jetzt mein Volk, ihr seid meine Kinder. Also, Jesus kam in das Seine und das Seine, das ist nicht nur ein Wort. Das bedeutet ganz viel, er kam in das Seine. Das waren seine Leute. Seine Leute. Das war seine Familie, das war sein Volk. Von Tag 1 war das sein Volk. Oder, und diese Liebe zu diesem Volk. Hosea zum Beispiel, Hosea Kapitel 11, wenn ihr das mal aufschlagen wollt. Im Alten Testament, Hosea, ein kleiner Prophet mit besonderem Auftrag. Und wir haben auch mal im Gottesdienst, Hosea, hat Jörg mal gepredigt, auch sehr cool. Und dann gibt es hier in Hosea ist immer wieder, Gottes Liebe bricht immer wieder durch. Und Gott zeigt immer wieder sein Herz für sein Volk. Sagt, ey Leute, checkt ihr es nicht? Ich liebe euch! Ich liebe euch so sehr. Ihr seid für mich wie eine Frau. Wie eine Frau, die ich liebe. Ihr seid für mich wie meine Frau. Das sagt Hosea zu dem Volk Israel. Mann Israel, du bist wie meine Frau. Ich liebe dich so sehr wie meine Frau. Und dann in Kapitel 11 ist es so schön eigentlich geschrieben. Kapitel 11, Vers 1. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Israel, du bist mein Sohn. Ich hab dich lieb. Von Anfang an. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Stell dir vor, du bist ein Vater, du rufst dein Kind und jedes Mal, wenn du dein Kind, deinen Sohn rufst, dreht er sich um und geht weg. Wenn ich meinen Sohn rufe, dann will ich doch, dass er sich umdreht, mich anguckt, mich am besten anlächelt und zu mir kommt, damit ich ihn in den Arm nehmen kann oder ihm was sagen kann oder so. Aber jedes Mal, wenn ich dich gerufen habe, so oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Den Balim opferten sie und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und ich lehrte Ephraim laufen. Seht mal, wie Gott dieser Papa ist. So ein Papa, der seinem Kind Laufen beibringt. Und ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme. Gott hat dieses Volk so sehr geliebt, hat so viel Liebe gezeigt. Aber sie erkannten nicht, dass ich sie heile. Was für eine Tragik. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen. So sehr kümmert, das ist Gottes. Gott ist so ein Papa, so ein richtiger Papa. So ein richtig lieber Papa, der sich schon damals so sehr um sein Volk gekümmert und bemüht hat. Seile der Liebe. Und genau das ist auch das Heftige. Wenn wir hier Johannes 1 lesen, das ist ja nicht irgendein Volk, in das er kam. Das sind ja nicht irgendwelche Leute, zu denen er da kam. Irgendwelche Wildfremden. Das sind die Menschen, um die er seit Jahrhunderten gekämpft und gerungen hat, um ihre Liebe geworben hat. Das ist sein Volk, das sind die Seinen. Und das macht diesen Satz so grausam. Mann, das sind seine Kinder, das ist sein Volk. Er hat sie mit Seilen der Liebe gezogen. Er hat sie auf den Arm genommen. Er hat ihnen das Laufen beigebracht. Er hat sie überhaupt zu dem gemacht, was sie sind. Oder was sie waren. Und trotzdem hat er immer wieder nur Ablehnung erfahren. Ja, diese Ablehnung hier in Johannes 1 ist nichts Neues. Ist nichts Neues für Gott. Das kennt er und das kannte er sehr gut. Oder wenn wir Jesaja 65 lesen, dann lesen wir auch von diesem Struggle, den Gott hatte mit seinem Volk, mit seinem Baby. Jesaja 65, 1. Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Crazy. Wie geht das? Wie kann man sich noch mehr demütigen, als sich von jemandem finden zu lassen, der nicht mal sucht? Wie kann man sich noch mehr klein machen und ja, sich lächerlich machen, wenn ihr so wollt? Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich. Huhu, hier, ich bin dein Papa. Hallo, kannst du mich sehen? Hier. Nicht da. Nein, das ist nicht dein Papa. Das ist nur so eine Statue. Hier, ich bin dein Papa. Ich. Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag. Habt ihr schon mal den ganzen Tag eure Hände ausgestreckt? Wie lange könnt ihr eure Hände ausstrecken? 5 Minuten? Na, nicht mal. Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag. Na, denkt an den Vater. das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater steht da und streckt seine Arme aus, läuft seinem Sohn entgegen. Wahrscheinlich stand er da den ganzen Tag und streckte schon mal vorsichtshalber seine Arme aus. Man weiß ja nie, wann der Sohn angerannt kommt und einem in die Arme fällt. Vielleicht von irgendwo, wo ich ihn nicht sehen kann. Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag. Das heißt einfach, Gott bietet uns immer seine Hand an. Den ganzen Tag, die ganze Zeit ist da Gottes Hand. Du kannst sie nehmen. Israel konnte sie nehmen. Wir können sie nehmen. Jeden Tag, jederzeit. Wenn du nach oben greifst, in Anführungszeichen, wenn du nach oben greifst, du wirst immer seine Hand finden. Sie wird nie weg sein. Versteht ihr? Sie wird nie weg sein. Er streckt sie aus den ganzen Tag. Auch nach dir, auch nach mir. Wenn wir ihn brauchen, ist er da. Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt, auf einem Weg, der nicht gut ist. Mann, wie sehr hat Gott schon gerungen mit diesem Volk. Und jetzt kommt das Finale. Gott hat so viel gemacht schon, um irgendwie diese Menschen zu erreichen, um irgendwie diese Menschen in sein Boot zu holen, um irgendwie diesen Menschen klarzumachen, hey, ich liebe euch, ihr seid mein Volk. Ich will, dass ihr zu mir gehört. Ich will, dass ihr meine Kinder seid. Und jetzt kommt das letzte sozusagen, der finale Versuch, Gottes Volk zu sagen, hey, ich bin's wirklich. Der letzte große Versuch, ihnen klarzumachen, wie sehr Gott sie wirklich liebt. Er kam in das Seine. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Ich finde es so heftig, immer wieder, wenn ich die Story von Jakob lese. In 1. Mose 32, müsst ihr nicht aufschlagen, aber ihr kennt die Story, wo Jakob mit diesem Mann gerungen hat, die ganze Nacht. Jakob steht da an diesem Fluss und dann kommt ein Mann in der Nacht. Jakob sieht nicht, wer das ist, aber er kämpft mit ihm, bis die Sonne aufgeht. Er ringt. Und es wird dann deutlich, dass es ein Engel, mit dem er da kämpft. Und dann später ist es irgendwie Gott selber, mit dem er da ringt. Und dieser Kampf, das ist so symbolisch, finde ich, für das Verhältnis zwischen Israel und Gott, aber auch zwischen dir und mir, oder? Und Gott, das ist, wie oft ringt Gott mit uns? Wie oft muss er mit uns ringen? Weil wir so sturköpfig sind, so halsstarrig, so eigensinnig, so egoistisch, so selbstbezogen. Und hier ist das Finale vom Ringkampf. Jesus kommt jetzt in diese Welt. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Das sind 100%. Mehr ist einfach nicht möglich, als dass Gott selber in seine Welt kommt und das tut, was er tun wird, am Kreuz zu sterben. Mehr kann Gott nicht tun. Das ist alles, was er geben kann. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Eigentlich ziemlich deprimierend. Wenn man nur diesen Satz hätte, wäre es schrecklich. Zum Glück haben wir auch noch Vers 12. Aber Spurgeon hat gesagt, mit diesem Annehmen, das ist, als ob wir die Hände ausstrecken. Ich muss über dieses Wort annehmen sehr viel nachdenken. Annehmen und aufnehmen, was ist das eigentlich? Das ist eigentlich so, als ob du deine Hände ausstreckst, um etwas in die Hand gedrückt zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal, bestimmt, du hast schon mal was in die Hand gedrückt bekommen. Normal. Also du streckst deine Hände aus in der Erwartung, dass dir gleich deine Mama ein Bonbon gibt. Ja? Oder dass du gleich einen Pfannkuchen kriegst. Naja, gut, dann kriegst du einen Teller mit einem Pfannkuchen in deine Hände. Oder was auch immer. Ja, wir, als Kinder kennen wir das besonders, ne? Mama, Mama. Hier. Toll. Ja, Hände ausstrecken. Ich weiß, als Erwachsene strecken wir nicht mehr so oft unsere Hände aus. Also, ja, zu wem denn auch? Wir sind ja erwachsen. Wir brauchen nichts mehr von niemandem. Wir nehmen uns einfach alles selber. Wir sind erwachsen. Aber Kinder strecken immer andauernd ihre Hände aus. Andauernd, den ganzen Tag. Ja, manchmal auch noch die Jugendlichen, die großen Kinder. Kriege ich bitte Taschengeld? Kriege ich 50 Euro fürs Kino? Ja, ihr lacht. Schon mal einen 3D-Film mit Verlängerung geguckt und Popcorn? Ja. Hände ausstrecken, Geldschein empfangen und froh sein. Aber das ist genau das, was hier steht. Dieses Annehmen, ja? Du streckst deine Hände aus und dann gibt dir jemand etwas da rein. Das ist Annehmen. Und Spurgeon hat gesagt, der Glaube wird mit Jesus aufnehmen oder annehmen umschrieben. Es ist ein leerer Becher, der unter einen Wasserstrom gehalten wird oder unter einen Wasserstrahl. Ne? Wenn du in die Küche gehst und dir Wasser, ne, aus dem Wasser anholst. Das ist dieses Aufnehmen, dieses Annehmen. Einmal das Glas vollfüllen. Oder die leeren Hände, die emporgestreckt werden, um ein himmlisches Almosen zu empfangen. Wie ein Bettler seine Hände ausstreckt manchmal. Sagt, hey bitte, ein Euro bitte. Und so ist das. Er kam in das Seine, aber wir nahmen ihn nicht an. Habt ihr schon mal die Hände weggezogen, wenn euch jemand was geben will? Nee, das nehme ich nicht. Vielleicht tut jemand so, als ob er dir einen Bonbon geben will, aber du siehst, er hat eine Kröte in der Hand. So ein Streich oder so, ihr wisst das bei Kindern oder so. Oder eine Spinne bei den Mädchen, ne? Wenn man das hinkriegen würde als Junge, so eine Mädchen in seiner Klasse, so eine Spinne, so einer auf denen hier, willst du auch ein Kaugummi? So. Dieser Moment, ne? Wo das Mädchen eine Spinne in der Hand hat. Geil. Ist doch. Also das würden wir nicht gerne annehmen. Die Frauen hier unter uns, Frauen unter uns würden nicht gerne Spinne annehmen. Viele Männer auch nicht übrigens. Wenn wir mal ehrlich sind, ne Männer? Ja. Aber ist ja nicht so, dass Gott hier ankommt und uns eine Spinne in die Hand drücken will. Oder eine Kröte. Oder sonst irgendwas. Oder kennt ihr diese Kaugummis, wo so Strom dran war? Kennt ihr das? Auch so ein Trick zum Reinlegen? So ein Scherzartikel, genau. So hier Kaugummi und da ist so eine Batterie drin. Und wenn der das Kaugummi anfasst, so annimmt, das Kaugummi, dann ist es, au! Dann kriegt er so einen Stromschlag. Sowas wollte ich immer haben als Junge. Ich habe aber das passende Yps-Heft oder die passende Mickey Maus nicht gekriegt. Da war das immer drin. Ist ja nicht so, als ob Gott uns so ein Stromkaugummi entgegenhält und sagt, nimm. Oder als ob Gott so einen Angelhaken auswirft, da ist so eine leckere, süße, wir sind so Fische, ne? Wir lieben Maden und so, und da ist so eine super leckere Made und wir schnappen die so und dann hängen wir aber an seinem Haken oder so. Ist ja nicht so, dass Gott uns austricksen will, dass er uns irgendwas Fieses oder Böses oder Ekliges in die Hand geben will. Er will uns das Beste, was er hat, geben, ja. Das Allerschönste, was er hat, das Edelste, das Herrlichste, das möchte er uns geben. Und wie verrückt ist es, dass wir die Hände wegziehen. Er kam in das Sein und die Sein haben. Wie verrückt, dass seine Leute die Hände weggezogen haben, ihn nicht angenommen haben. Ich musste so an DHL denken. DHL, Amazon, eBay, alle kennen das. Man bestellt irgendwas, es kommt ein Paket, man wartet darauf, man betet dafür, dass das Paket kommt. Schon manchmal. Ja, wenn es wichtig ist und man das wirklich unbedingt braucht nächste Woche, schon. Ja, stell dir vor, du machst eine Jugendfreizeit und du bestellst was bei Amazon und dann kommt es nicht. Aber du brauchst diese Sachen für das Spiel, was du auf der Jugendfreizeit machen willst. Dann betet man auch für sein Paket. Ist so. Also, wir erwarten dieses Paket. Ja, wir wissen, dass es kommt. Es wurde angekündigt, es kommt ein Paket. Und wir, oh Mann, wie sehr brauchen wir dieses Paket. Wir beten jeden Abend, dass dieses Paket endlich kommt. Wir warten sehnsüchtig. Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrhunderte. Ja, irgendwann hat mal jemand gesagt, es ist ein Paket auf dem Weg zu uns. Ich werde euch ein Paket schicken. Und dieses Paket enthält die Lösung. Das Heilmittel, dieses Paket ist das Heilmittel für unsere Wunden, für unsere Sünden. In diesem Paket ist etwas so unglaublich Wichtiges, Lebenswichtiges, Lebensrettendes. Und wir beten und warten darauf, denn wir wissen, wir brauchen diese Medizin. Ohne diese Medizin kommen wir einfach nicht klar. Das sehen wir jeden Tag. Und man betet und man betet und man wartet und man wartet. Und wenn ihr Lukas Evangelium anguckt, diese zwei Propheten, die da vorm Tempel gewartet haben, Hanna und Simeon oder Simon, glaube ich, die da jeden Tag vor dem Tempel waren, vor allem Hanna, jeden Tag vorm Tempel, jeden Tag gebetet, dass sie den Messias noch sehen darf. Dass Gott, ne, sie hatte, ich weiß nicht, ob sie oder er, aber oder beide, sie hatten die Zusage, dass sie den Messias noch sehen würden, bevor sie sterben werden. Und so waren sie jeden Tag da und haben dafür gebetet, für dieses Paket, wenn ihr so wollt, dieses himmlische Paket, diesen Erlöser, den Heiland, den Messias, dass er kommt, dass dieses Paket endlich kommt. Und dann klingelt es an der Tür. Du hast gebetet, du hast gewartet, du hast nachts kein Auge mehr zugetan. Es klingelt morgens an der Tür, du kannst es nicht fassen. Du guckst aus dem Fenster, der DHL-Wagen steht auf der Straße. Alles deutet darauf hin, dass der Postmann zu dir gegangen ist. Du öffnest die Tür und tatsächlich, du erkennst die gelbe Farbe am Mann. In seiner Hand ein Paket. Und dann nimmst du das Paket nicht an. Dann nimmst du das Paket nicht an. Das ist doch Wahnsinn. Dann nimmst du das Paket nicht an. Hä? Das kann doch nicht sein. Das ist nicht logisch. Das ist dumm. Das ist, so würde man sich doch nicht verhalten, oder? Man würde das Paket annehmen. Nein, du nimmst das Paket nicht an, weil es nicht genau so aussieht, wie du gedacht hast. Dieses Paket ist mir, ich habe es mir viel kleiner vorgestellt. Oder viel größer. Ich habe eigentlich gedacht, dass es nicht eckig ist, sondern rund. Nein, das nehme ich nicht. Es entspricht nicht 100% meinen Vorstellungen. Das nehme ich nicht an. Und man denkt nur so, oh, Junge. Aber das ist das einzige Paket, was Gott für dich geschickt hat. Es gibt kein anderes Paket mehr. Es gibt keinen anderen Messias, keinen anderen Erlöser. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Das ist das Paket. Nimm es an. Und du nimmst es nicht an. Wie verrückt ist das? Wie wahnsinnig ist das? Diese ganze Situation, er kam in das Sein und die Sein nahm ihn nicht an. Das ist eine verrückte Situation. Das ist grausam. Wie geht das? Wie kann das sein? Und trotzdem kennen wir die Situation, glaube ich, auch persönlich aus unserem Leben, oder? Jesus hat bestimmt bei euch auch, bei mir hat er es gemacht, schon ein paar Mal geklingelt. Vorher, bevor ich ihn angenommen habe. Und ich wollte ihn nicht. Oder ich hatte kein Interesse. Ich hatte gerade keine Zeit, das Paket anzunehmen. Ich habe keine Zeit, mich mit diesem Paket zu beschäftigen. Ich muss kochen, ich muss bügeln, ich muss abwaschen, ich muss staubsaugen. Ich habe mir gerade einen neuen Ochsen gekauft. Ich habe gerade geheiratet. Ich habe gerade keine Zeit für Jesus. Es geht einfach nicht. Und dann lässt man das Paket irgendwie vor der Tür stehen. Ja, der Postmann stellt es trotzdem ab. Ja, man nimmt es aber nicht an. Aber es steht da, aber man nimmt es nicht an. Tür zu, Paket steht vor der Tür. Man nimmt es nicht an. Jetzt stellt euch vor, ne, ihr geht jeden Tag zur Arbeit oder zur Schule und geht an diesem Paket vorbei. Aber ihr nehmt es nicht mit rein in euer Haus. Ihr nehmt es nicht an. Ja, es gibt dieses Paket. Ja, das Paket ist ganz in deiner Nähe. Du müsstest nur einmal deine Hand ausstrecken, um das Paket anzunehmen. Du müsstest es nur einmal mit reinnehmen in dein Haus. Und schon sieht die Situation ganz anders aus. Aber nein, du lässt es direkt vor deiner Tür stehen. Du gehst jeden Tag dran vorbei. Sonntag für Sonntag kommst du in die Gemeinde, hörst eine Predigt. Du gehst freitags zur Jugendstunde. Du gehst mittwochs zur Bibelstunde. Da ist das Paket, aber du nimmst es selber nicht persönlich an. Du weißt nur, dass es das Paket gibt. Aber es ist noch nicht in deinem Haus. Du hast es nicht angenommen. Mann, wie verrückt ist diese Situation. Aber sie gibt es. Es gibt diese Situation. Und wir kennen sie alle. Wie lange habe ich Jesus nicht angenommen? Ihn vor meiner Tür stehen lassen. Ich wusste, dass es Jesus gibt. So ungefähr. Ich hatte von ihm gehört. Schon von Kindheit auf. Ich bin konfirmiert. Ich hatte einen guten Konfirunterricht. Ich bin als christlicher Pfadfinder auch öfter mal in die Kirche gegangen. Ich war sogar hin und wieder echt bewegt von den Predigten. Aber habe ich Jesus aufgenommen? Ich wusste allerdings auch nicht, dass man ihn aufnehmen kann. Mal davon ab. Ich wusste nicht, dass man Jesus irgendwie mitnehmen sollte in sein Haus, dass man dieses Paket annehmen sollte. Ich wusste das nicht. Ich dachte, es reicht, das zu wissen, dass es das Paket gibt, dass er existiert, dass Gott da ist. Dann bin ich zum Glück irgendwann in diese Gemeinde gekommen und habe ziemlich deutlich gehört, dass man dieses Paket doch bitte schön aufnehmen sollte in sein Haus, mitnehmen sollte, auspacken sollte, mit in sein Leben hineinnehmen muss. Und das wird hier ganz deutlich. Also, es reicht nicht zu wissen, dass es Jesus gibt. Es reicht nicht zu wissen, dass Jesus ein guter Mann war. Das wissen viele. Das reicht aber nicht. Es reicht auch nicht zu wissen, dass Jesus ganz nah ist. Dass Jesus dir ganz nah ist. Es reicht auch nicht zu wissen, dass Jesus dich liebt. Es reicht auch nicht zu wissen, dass du in einem christlichen, oder es reicht nicht, dass du in einem christlichen Land geboren wurdest. So wie ich. Als Christ. Steht in meinem Pass. Christ. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Oh, ich bin getauft worden als Baby. Es reicht nicht. Das ist nicht, wie man ein Kind Gottes wird, dass man hier geboren ist, dass man Deutscher ist, dass man Christ ist. Es reicht nicht, dass meine Eltern Christen waren oder dass deine Eltern Christen sind. Es reicht nicht. Gott hat keine Enkelkinder. Schöner Spruch. Steht nicht in der Bibel, ist trotzdem gut. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Dass deine Eltern Christen sind, ist gut und schön. Aber hast du selber Jesus schon aufgenommen? Hast du ihn schon angenommen? Das ist die Frage. Es reicht auch nicht, dass du die Bibel kennst. Dass du die ganze Bibel manche Leute haben die ganze Bibel gelesen und denken, es reicht. Nein, es reicht nicht. Das ist es nicht. Es ist gut, aber das ist es nicht. Denn, Vers 12, ach, jetzt kommt der schöne Teil. Schade. Siehst du, für einen schönen Teil lässt man sich immer zu wenig Zeit in seiner Predigt. Ganz schlimm. Aber so viele ihn aber aufnahmen. Zum Glück gab es welche, die nahmen ihn auf. Zum Glück waren nicht alle so doof, in Anführungszeichen, so dumm, so blind, dass sie ihn nicht annahmen. Nein, da waren viele, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Du kannst ein Kind Gottes sein. Du kannst ein Kind Gottes werden. Aber nur, wenn du Jesus aufnimmst. Wenn du ihn aufnimmst, das ist entscheidend. Das ist das Wichtige. Dieser Moment, wo du Jesus in dein Leben aufnimmst, das ist der Moment, wo du ein Kind Gottes wirst. Wo du in seinen Augen, du gehörst jetzt zur Familie. Du hast Jesus aufgenommen, du hast das Paket Du hast die Tür aufgemacht, du hast das Paket mit reingenommen in deine Wohnung, in dein Wohnzimmer, in den intimsten Bereich deines Hauses. Das ist meistens Schlafzimmer, Wohnzimmer, egal, beides. In die Mitte deines Lebens, das ist meistens das Wohnzimmer bei uns Deutschen. Du stellst Jesus mitten in dein Wohnzimmer und da steht er auch richtig. Und dann bist du ein Kind Gottes. Nimm dieses Paket, pack es aus. Sieh, wie gut Gott ist. Sieh, wie herrlich Jesus ist. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht. Es ist ein Recht, es ist ein Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein. Es ist wundervoll. Es ist ein Geschenk, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, heißen dürfen, dass wir diesen Titel überhaupt tragen dürfen. Dass Gott das überhaupt möglich macht, dass er überhaupt erlaubt, dass wir seine Kinder sind. Nicht nur, dass wir seine Knechte sind oder seine Mitarbeiter. Das wäre schon gut genug. Wow, ich bin Mitarbeiter Gottes. Geil. Ne, man freut sich ja schon, wenn man einen Job kriegt in Deutschland, einen guten Job. Geil, ich bin Mitarbeiter von Rossmann. Ja, das ist gut. Schon mal ein Anfang. Oder von McDonald's. Oder, ja, und dann geht es vielleicht weiter. Ne? Vielleicht werde ich sogar mal Mitarbeiter von einer ganz tollen Firma, von Google. Oder Alpha, wie es jetzt heißt. Oder wie heißt es jetzt? Alphabet. Wow. Ich bin Mitarbeiter von Google, von Apple. Yes. Oh, ich bin so stolz, freue mich so. Ich gehöre zu Apple, zur großen Apple-Family, weltweit. Ich bin dem neuen iPad so nah. Ich darf es als erstes in meine Finger nehmen und tasten. Neue iPhone 8. Ah. Ah. So geil. Aber Gott ist mehr als Apple. Gott ist mehr als Google. Ja, für manche ist Google Gott. Denk mal drüber nach, ist echt so. Ne? Sie fragen alles. Also alle ihre Fragen richten sie an Google. Sogar, was ist der Sinn des Lebens? Schon mal gegoogelt? Was ist der Sinn des Lebens? Ne? Sei mal ehrlich. Sowas fragt man eigentlich Gott. Das fragen wir heute Google. Aber egal, wir gehören zu Gott. Wir sind nicht nur Mitarbeiter Gottes in seiner Firma, wir sind sogar seine Kinder. Er sagt Kind, nicht Mitarbeiter, er sagt Kind. Wir sind Kinder Gottes. Und das ist so, so herrlich. Denk mal an die Leute, die Jesus wirklich aufgenommen haben. Ganz praktisch, und das ist auch mal so cool zu sehen, oder? Lest mal das Evangelium oder die Evangelien und schaut mal, wegen der Formulierung hier, die, die ihn aufnahmen. Guckt mal wirklich, wer ihn so wirklich aufgenommen hat, Jesus. So richtig praktisch aufgenommen. Da sind mir so Leute eingefallen und da sieht man schon, wie Hammer es ist, Jesus aufzunehmen. Wie gut es ist, Jesus aufzunehmen. Dass es sich lohnt, Jesus aufzunehmen. Ihm die Tür aufzumachen. Denn Jesus sagt, und ihr kennt diesen Vers in der Offenbarung, siehe, Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Jesus steht vor deiner Tür und klingelt. Er klopft an. Er möchte rein in dein Leben. Ihm reicht es nicht, vor deinem Leben zu stehen. Er möchte in dein Leben rein. Jesus will rein. Lass ihn rein. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Mann, Jesus traut sich in deine schimmelige Bude rein. Ja, jetzt sagen die, die eine geile Wohnung haben, schimmelige Bude. Aber dein Leben und dein Herz, ist es nicht manchmal wie so eine richtig hässliche Gammelbude, wo überall schon Schimmel an den Wänden ist? Ich möchte nicht wissen, in deinem Herzen, ja, in der Wohnung deines Herzens, wenn man da mal den Teppich hochmacht, was man da alles drunter findet. Widerlich. Da traut sich Jesus rein. Da wird er mit dir essen. Wenn du ihm die Tür aufmachst, wird Jesus reinkommen. Egal, wer du heute Morgen bist, egal, was du für ein Sünder bist, was du für Scheiße gebaut hast, dass du immer noch alles falsch machst, obwohl du schon ganz lange gläubig bist. Wenn du Jesus nur öffnest, er kommt rein, wirklich. Er kommt in dein Herz. Egal, wie hässlich dein Herz ist, wie hässlich du bist, was du alles gemacht hast, Jesus wird reinkommen und er wird mit dir essen. Und das ist so, so cool. Das ist so geil. Also, praktisch das Hochzeitspaar, Johannes Evangelium, die Hochzeit zu Kana. Ist es nicht klug gewesen, von diesem Hochzeitspaar Jesus einzuladen in ihr Haus? Wow, sie hatten auf einmal diesen ganzen Wein. Ja, sie hatten schlecht geplant, sie hatten schlecht eingekauft, es war zu wenig Wein. Aber zum Glück hatten sie Jesus eingeladen. Jesus hat sein erstes Wunder auf dieser Hochzeit gemacht. Er hat Wein gemacht. Mann, die Leute waren so gesegnet, dieses Hochzeitspaar. Ey, lade Jesus in deine Ehe ein. Lade Jesus in deine Ehe ein. Und er wird zum Segen in deiner Ehe. Da wird Wein fließen. Lade ihn ein. Hab ihn dabei. Hab ihn dabei, echt. Hab keine Ehe ohne Jesus. Eine Ehe mit Jesus ist auch schwierig. Ne? Der Wein ist da auch ausgegangen, oder? Auf der Hochzeit. Obwohl Jesus da war. Also nicht so, dass es keine Problemsituation gab. Schon ganz am Anfang der Ehe. So ist es ja nicht. Aber dann hat Jesus geholfen. Dann hat Jesus geholfen und es war trotzdem gut, dass er da war. Obwohl es nicht ganz einfach war, die Hochzeit. Oder denkt an Petrus. Petrus hatte Jesus eingeladen. Jesus war zu ihm nach Hause gekommen und hatte seine Schwiegermutter geheilt. Na, ob das so gut ist, sagen jetzt manche Männer. Ja, ich glaube in diesem Fall schon. Es ist ein großer Segen. Wenn du Jesus einlädst, wenn du Jesus aufnimmst, Mann, dann da ist Segen, da ist Leben, da ist echt die Fülle. Oder Zachäus, da sagte Jesus sogar ganz direkt zu ihm, ey Zachäus, ich muss heute Abend in deinem Hause einkehren. Jesus hat sich selbst eingeladen, aber er hat auch die Tür aufgemacht. Zachäus hat gesagt, alles klar, komm rein. oh Mann, und was ist mit dem Leben von ihm passiert? Sein ganzes Leben hat sich verändert. Sein Leben war ein neues Leben, nachdem Jesus da drin war in seiner Bude. Da war es ein neues Leben. Zachäus hat Schluss gemacht mit seinem alten Leben, hat ein neues Leben angefangen mit Jesus. Hätte er ihn nicht reingelassen, wer weiß, wäre er dann Christ geworden wirklich? Hätte er dann wirklich Jesus erlebt? Lohnt sich, Jesus aufzunehmen? Lazarus, Maria und Martha, diese kleine Familie, Mann, sie nahmen Jesus auf. Jesus war ihr Freund, er war ihr Gast. Martha hat gekocht, Maria saß nur faul rum. Trotzdem, nein, sie hat das Gute erwählt. Jesus war bei ihnen zu Hause, ganz, ja, wirklich zu Hause. Wie gut war das, dass Jesus da war? Später weckt Jesus Lazarus von den Toten auf. Wäre das passiert, wenn sie Jesus nicht aufgenommen hätten? Hätten sie das erlebt? Gottes Güte, Gottes Gnade, so nah, leibhaftig an ihrem eigenen Leib sozusagen. Es gab auch einen Pharisäer namens Simon, der hat Jesus zum Abendessen eingeladen. Und man denkt so, ja, da kam ja nichts Gutes bei raus. Doch, die Sachen, die Jesus da gesagt hat in seinem Haus, haben ihm bestimmt noch lange, lange zu denken gegeben. Ja, Jesus hatte ihn ermahnt. Hatte gesagt, hier Simon, du hast mir keinen Kuss gegeben. Du hast mir nicht die Füße gewaschen. Aber diese Frau, ja, das war kein einfacher Besuch, Jesus. Für Simon war es nicht so einfach, dass Jesus auf einmal mitten in seinem Leben war. Da hat Jesus ein paar Dinge angesprochen. Ne? Hier Simon, das und das. Ne? So ist es auch, wenn wir Jesus aufnehmen. Jesus räumt auch auf in unserem Leben. Sagt auch hier, Junge, das musst du echt ändern. Das geht nicht. Das ist nicht gut. Trotzdem, was für ein Segen für diesen Simon. Er hatte Jesus bei sich zu Hause. Jesus hat wichtige Dinge in seinem eigenen Haus gesagt. Er hatte dieser Frau Vergebung zugesprochen in seinem Haus. Das hat Simon bestimmt nie vergessen, in seinem ganzen Leben nicht. Oder der unbekannte Mann, der Jesus und seine Jünger zum Passafest aufnahm, wo sie dann das Abendmahl gefeiert haben. Wir wissen nicht mal seinen Namen, aber wie gesegnet ist dieser Mann, dass Jesus und seine Jünger da das Abendmahl, das berühmte Abendmahl, das Abendmahl, von dem wir heute immer noch reden, dass das bei ihm zu Hause war. Ich glaube, der Typ war geflasht, sein Leben lang. Mann, das war bei mir zu Hause, Leute. Jesus war bei mir zu Hause. Das war sein letzter Abend mit seinen Jüngern. Was ist es für ein Segen, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen? So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder. Es ist nicht nur ein Segen, sondern wenn wir ihn aufnehmen, gibt er uns das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Es ist nicht nur so, dass wir ein Wunder erleben, wenn wir Jesus aufnehmen. Muss gar nicht sein. Es ist nicht nur so, dass wir seine Stimme hören und das verstehen, was er sagt. Es ist nicht nur so, dass er vielleicht jemanden heilt oder uns heilt. Es ist vor allem so, wenn wir ihn aufnehmen, dann haben wir das Recht, Kinder Gottes zu werden. Da gibt er uns das Recht. Und das ist das Allerwichtigste. Aber du musst Jesus aufnehmen. Das ist das, worum es geht. Und in der letzten Minute lese ich euch noch ganz kurz vor, was heißt es, ein Kind Gottes zu sein? Und das muss ich euch eigentlich sagen. Ich erinnere euch aber daran, liebe Geschwister, die ihr schon ganz lange Kinder Gottes seid. Ihr habt schon vor Jahren eure Haustür für Jesus geöffnet. Die Tür eures Herzens. Lass uns trotzdem noch mal ganz kurz erinnern. Was heißt das eigentlich, dass ich ein Kind Gottes bin? Wie herrlich ist das? Wie wunderbar. Warum habe ich überhaupt die Tür aufgemacht? Ich habe mich echt gefragt gestern. Warum habe ich eigentlich Jesus die Tür aufgemacht? Also ich persönlich, einfach nur, um zu gucken, glaube ich, was passiert. Ich wollte irgendwie wissen, ob das stimmt mit Jesus. Da habe ich gesagt, okay, komm mal rein, wir gucken mal, was passiert. Und mein Leben hat sich verändert, echt. Jesus hat mein Leben auf den Kopf gestellt, er hat mich verändert. Er hat mir ein ganz neues Leben gegeben. Hier steht es nämlich auch im Vers 13, die nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Jesus, ne, dieses neue Leben, was Jesus uns gibt, wenn wir ihn aufnehmen, dann sind wir von Neuem geboren. Das Wort Kinder Gottes, das heißt auf Griechisch Technon Theou, Kinder Gottes. Und dieses Wort Technon, also Kinder, kommt nicht von Techno, aber Technon bedeutet sozusagen gezeugte Kinder. Also wir sind nicht nur adoptierte Kinder oder so, ne? Oder Pflegekinder von Gott. Wir sind richtig echte, gezeugte Kinder Gottes. Gott hat uns richtig gezeugt. Finde ich, das kann man ja auch noch aus, ne, sich denken, ne? Gott hat uns richtig gezeugt. Da hat sozusagen eine Geburt stattgefunden. Und wenn ihr wollt, ich glaube, die Geburt war genau da, am Kreuz. Was hat Jesus für Schmerzen erlitten, um uns zu zeugen? Um uns dieses neue Leben zu geben? Wow, wie hat er gelitten, um uns dieses neue Leben zu geben? Was war das für eine Geburt? Was war das für eine schwere Geburt, uns neues Leben zu geben? Aber er hat es gemacht. Es hat ihn alles gekostet. Aber er hat uns auf die Welt gebracht. Er hat uns dieses neue Leben gegeben. Wir sind Technon. Es gibt noch ein anderes Wort, das heißt Sohn sozusagen. Es bezieht sich mehr auf die Abstammung, aber Technon ist richtig geborenes Kind, gezeugtes Kind. Gott hat uns gezeugt. Wir sind seine Kinder. Das heißt erstens, wir sind geliebt. Gott liebt uns so sehr, wie ein eigenes Kind. Steht in Römer 8, 38. Zweitens, unser Papa kennt uns durch und durch. Dein Papa im Himmel, er kennt dich durch und durch. So wie du, wenn du Kinder hast, deine Kinder kennst. Drittens, wir stehen unter dem Schutz unseres Vaters. Zum Beispiel Johannes 10, Vers 11. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Wir stehen unter Gottes persönlichem Schutz. Er ist unser Papa, wir sind seine Kinder. Viertens, wir dürfen von unserem Papa lernen. Dürfen ihm zugucken und lernen. Zum Beispiel Matthäus 11, nehmt euer Joch und lernt von mir, sagt Jesus. Fünftens, wir werden von unserem Papa erzogen. Auch das heißt es, ein Kind Gottes zu sein. Es ist nicht nur immer alles eitel Sonnenschein. Als Kind Gottes werden wir auch erzogen. Hebräer 12, Vers 7, wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Nummer 6, unser Vater sorgt für uns, so wie jeder gute Papa für sein Kind sorgt. Zum Beispiel Lukas 12, 30. Euer Vater weiß, dass ihr alle diese Dinge braucht. Siebtens, wir werden von unserem Papa immer wieder beschenkt. Kinder werden beschenkt. Und so ist es auch bei uns. Achtens, wir sind seine Erben. Auch nicht unwichtig. Römer 8, 17 steht das. Zehntens, wir sollten seine Wesenszüge tragen und ihm ähnlich sein. Das ist die Aufgabe. Ein Kind Gottes zu sein, ist eben auch eine Aufgabe. Es ist nicht nur ein Geschenk, es ist auch eine Verantwortung und eine Aufgabe. Zum Beispiel Philipper 2,15, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Oder Epheser 4,1, wandelt würdig eurer Berufung. Das ist auch eine Aufgabe, ein Gotteskind zu sein. Ja, wir sollten uns elftens so verhalten, dass wir unserem Papa Ehre machen. Und zwölftens, unser Vater wird uns ewig treu sein und uns vergeben. Lass uns Gott einfach echt danken, dass wir Kinder Gottes sind. Lass uns dafür beten, dass seine Familie wächst in Hannover. Dass viele Kinder kommen, dass viele Leute Jesus aufnehmen. Lass uns dafür beten, dass viele Leute, Jesus klopft definitiv bei vielen Menschen an die Tür. Glaube ich, wirklich, heute. Jesus klopft an so viele Türen. Lass uns dafür beten, dass diese Menschen die Türen aufmachen für Jesus. Wie gesagt, ich selber kann gar nicht mehr so genau sagen, warum ich es gemacht habe. Lass uns einmal dafür beten, dass viele Leute so verrückt sind und Jesus die Tür aufmachen und dann diesen ganzen Segen erleben, den Jesus bringt. Und wenn du Jesus noch nicht aufgenommen hast, dann kannst du es heute tun. Komm einfach zu mir und wir beten zusammen. Nimm Jesus in dein Leben auf. Wirklich, es ist das Beste, was du machen kannst. Ich kann es persönlich sagen, was Besseres hätte ich niemals machen können, als Jesus aufzunehmen. Also komm zu mir und wir beten zusammen. Ihr könnt Jesus echt direkt in euer Herz heute aufnehmen. Wenn ihr das wollt, tut das, es ist gut. Ich bete noch kurz mit euch. Jesus, danke, dass du echt so gut bist, Herr. Danke, dass du an unsere Tür klopfst, Herr. Danke, dass du um uns ringst, so wie du um Israel gerungen hast, Herr. Danke, dass du nicht aufgibst, Herr, um uns zu kämpfen. Dass du nicht aufgegeben hast, bis wir die Tür aufgemacht haben, Herr. Ich preise dich dafür, Jesus. Ich danke dir, dass du all diese Demütigung ertragen hast, Herr. Diese Ablehnung, die echt furchtbar war teilweise, Herr. Ja, furchtbar und dumm. Jesus, so lange haben wir dich warten lassen vor unserer Tür. Ich persönlich, Jahre. Jesus, und Herr, wie viel dankbarer bin ich, dass du trotzdem hineingekommen bist, Herr, dass du nicht beleidigt warst, dass du nicht vor der Tür geblieben bist, sondern dass du dich in mein Leben hineingetraut hast, Herr. Wir preisen dich, dass du in unser Leben gekommen bist, dass du unser Leben verändert hast, Jesus, und wir bitten dich, dass du es auch weiter tust, Herr, Jesus, und danke, dass wir deine Kinder heißen dürfen, Herr. Und wir beten gemeinsam, Herr, dass noch viele Leute hier in dieser Stadt und darüber hinaus echt ihre Tür für dich öffnen, dich aufnehmen, Herr. Ja, nicht nur Namenschristen sind, sondern dich wirklich in ihr Leben, in ihr Herz aufnehmen, Jesus. Wir beten für unsere Stadt, Jesus. Wir beten für die Flüchtlinge, die hierher kommen, Herr, dass sie dir begegnen und ja, dich aufnehmen, Herr. Jesus, bitte klopfe auch an ihre Türen, Herr, wenn sie hier sind. Amen.